Das olympische Feuer brennt schon seit einiger Zeit und nun alle Sportbegeisterten bitte anschnallen, heute Abend geht's los. Dann werden die Olympischen Sommerspiele feierlich eröffnet. In Paris, wer nicht selbst vor Ort dabei sein kann, klebt in den kommenden Wochen vielleicht vom Fernseher. Olympia wird zweifellos auch diesmal wieder unendlich viele Menschen in den Bann ziehen. Über die Olympischen Spiele spreche ich jetzt mit einem, der sich da bestens auskennt, mit dem österreichischen Publizisten und Buchautor Klaus Zeiringer. Er hat 2016 und 2018 zwei große Bücher zur Kulturgeschichte der Olympischen Spiele geschrieben. Einmal Sommer, einmal Winter. Herr Zeiringer, guten Morgen, ich freue mich sehr.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Sie sind Sportexperte. Zur Eröffnung der Fußball-EM haben wir gerade hier erst auf Radio 3 Ihr Buch vorgestellt, das Sie zusammen mit Ilja Trojanow geschrieben haben, über Fans, sportliche Leidenschaft. Über den Fußball haben Sie auch geschrieben, über die Olympischen Spiele gleich diese zwei Bücher. Das sind insgesamt über 1000 Seiten, damit ja auch über eine Geschichte, die tausende Jahre zurückreicht. Ist Olympia für Sie das absolut Größte, was der Sport zu bieten hat?
Ja, das ist es seit 100 Jahren und das ist es auch deswegen, weil Olympia ein Mythos ist und an den antiken Mythos anknüpfen kann, uns in unserer heutigen Welt diesen Mythos bieten kann und dadurch unendlich viele Geschichten erzählen kann, und auf das fahren die Menschen ja gerne ab.
Was war da eigentlich der ureigene Gedanke? Was wollte Pierre de Coubertin damals, als er 1894 an der Sorbonne auf einem Kongress die Erneuerung der Olympischen Spiele ausgerufen hat?
Ja, Coubertin wollte die Jugend fördern und wollte sie durch Bewegung, durch Sport fördern. Er war der Meinung, dass der Krieg gegen Deutschland 1870-71 verloren gegangen war, weil die französische Jugend zu wenig beweglich gewesen war. Und deswegen förderte er den Sport. Das hat er gemeinsam mit Engländern gemacht. In den englischen Colleges hat er gesehen, wie dort Sport betrieben wurde. Und dann wollte er was Internationales auf die Beine stellen. Man muss aber auch gleich dazu sagen, dass das Friedensbewegte, das immer wieder von den Olympischen Spielen berichtet wird, ja damals nicht wirklich ganz durchgeführt wurde, denn zur Gründung des Internationalen Olympischen Komitees hat Coubertin die Deutschen nicht eingeladen, weil sie eben die Kriegsgegner von 1870-71 waren. Und auch das zieht sich durch die olympische Geschichte. Wenn immer behauptet wird, Sport und Olympia seien unpolitisch, dann möge man sich die Geschichte der Olympischen Spiele seit 1896, seit den ersten Spielen in Athen ansehen. Politik war immer dabei und auch schon 1896.
Ob Sport überhaupt unpolitisch sein kann, ist so eine Frage für sich. Die Fußball-WM und EM sind es ja eigentlich auch schon mal nie. Das IOC haben Sie gerade angesprochen. Welche Aufgaben sollte das eigentlich wahrnehmen bei der Gründung?
Naja, das IOC sollte das Ganze leiten, sollte das Programm gestalten, sollte also der oberste Hüter der olympischen Werte sein. Nur auch das funktionierte von Anfang an nicht immer ganz. Olympia startete nicht so, wie Coubertin das wollte. Im Jahr 1900 waren die zweiten Spiele im Rahmen der Weltausstellung in Paris und das hat man Coubertin völlig aus der Hand genommen, sodass damals bei Olympia auch Disziplinen waren wie Kanonenschießen oder wie Taxifahren. Und hat sich dann schon etwas geändert. Also Coubertin hat dann schon Zugriff auf die Olympischen Spiele gehabt. Aber insgesamt ist schon der Beginn der Olympischen Spiele mit einigen Fragezeichen verbunden.
Das IOC ist ja sowieso so ein Thema für sich. Eigentlich ein gemeinnütziger Verein, aber Geld spielt eine nicht ganz unwichtige Rolle, richtig, Herr Zeiringer?
Naja, da müsste das IOC einmal erklären können, wie man gemeinnützig sein kann und 1 Milliarde Euro auf dem Konto haben kann als Rücklagen. Das scheint mir nicht besonders gemeinnützig zu sein. Und die Frage der Sportverbände, wie gemeinnützig die sind, wird ja auch regelmäßig im Schweizer Parlament diskutiert, wobei die Schweiz ja davon enorm profitiert, dass die meisten der internationalen Sportverbände eben in der Schweiz sitzen. Also von Gemeinnützigkeit kann da wirklich keine Rede sein, denn wer mit Sicherheit bei Olympischen Spielen viel Geld macht, das ist das IOC, und wer mit Sicherheit viel Geld verliert, das sind die Veranstalterländer und Veranstalterstädte.
Wir haben das gerade gesagt, laut IOC sind die Spiele unpolitisch. Wie weit funktioniert das eigentlich? Spätestens wenn es um Entscheidungen geht, die zum Beispiel Russland oder auch Belarus angeht, in unseren Zeiten aktuell, kann das IOC eigentlich nicht mehr unpolitisch handeln, oder doch?
Nein, das IOC handelt nie unpolitisch. Und wenn das IOC Spiele mit Ländern veranstaltet, die Diktaturen sind, dann ist das nicht unpolitisch. Und wenn sich Thomas Bach, der deutsche Präsident des IOC, neben Putin oder anderen Staatenlenkern präsentiert, dann ist das auch nicht unpolitisch. Das Unpolitische kann das IOC im Stadion durchsetzen. Da kann es verbieten, dass irgendwelche Transparente aufgespannt werden. Das Unpolitische kann das IOC durch seine Fernsehregie zeigen. Aber unpolitisch sind Spiele nie gewesen und werden es auch nie sein. Und der Sport wird auch nie unpolitisch sein. Dazu hat er in unserer Gesellschaft eine viel zu große Bedeutung und bewegt viel zu viel Geld.
Sie sagen, Herr Zöhringer, irgendwelche Transparente im Stadion könnte man zum Beispiel verbieten. Ganz konkret, was ist denn verboten bei den Spielen, abgesehen von der Politik?
Naja, es ist zum Beispiel ganz klar mit den Sponsoren abgemacht, was dort verkauft werden darf. Also sie dürfen nicht ihr eigenes Bier ins Stadion mitnehmen. Sie dürfen dort nicht mit einem Trikot sitzen, das für eine Marke wirbt, die nicht Sponsor der Olympischen Spiele ist. Sie dürfen sich nicht so verhalten, dass sie irgendeine politische Meinung zeigen. Also das ist schon einigermaßen eingeschränkt, die Rechte der Zuschauer und Zuschauerinnen, während sich ja das IOC von den Staaten, wo die Spiele stattfinden, Rechte geben lässt, die die Hoheitsrechte dieser Staaten stark einschränken.
Der Sport bei Olympia ist das eine, der Ort ist das andere. Bewerbungen um den Olympiastandort könnten, glaube ich, auch ganze Bücher nochmal extra füllen. Manch erinnert sich vielleicht auch an die Bewerbung von Berlin um die Spiele fürs Jahr 2000. Das auskam dann 1993 und hierzulande haben manche vielleicht auch noch den Titel eines Stadtmagazins im Kopf. Das war ganz einfach, das gelbe Berliner Bärgesicht mit zwei Strichen zu einem Problembär, zu einem traurigen zu machen. Warum gibt es eigentlich immer so viel Widerstand der Bürgerinnen und Bürger, wenn es um die Bewerbung als Olympia austritt? Austragungsort geht.
Naja, das gibt es seit etwa 20, 25 Jahren und zwar seitdem einigermaßen bekannt werden kann, was Olympia wirklich bedeutet, seitdem sich die Bevölkerung informieren kann, welche Nachteile sie dadurch erfährt und seither ist eigentlich keine Bevölkerung, die zu einer Befragung aufgerufen wurde, wirklich dafür gewesen. Das gleiche ist ja in München. Passiert, das Gleiche ist in Rom passiert und in anderen Städten. Wenn man sich das genau ansieht, kommt man drauf, dass die Bevölkerung der Städte, wo Olympia stattfindet, enorme Nachteile hat und auch finanzielle Verluste erleiden wird.
Wir sehen jetzt in Paris, dass da unendlich viel Geld in Infrastruktur zum Beispiel gebracht worden ist. Wie sehen Sie das gerade aktuell, wie es in Paris aussieht?
Naja, da ist schon Geld in Infrastruktur gebracht worden, aber nicht so viel, wie versprochen worden war. Es waren ja 6 Metrolinien versprochen worden oder RER-Linien, da sind 2 gemacht worden. Es war versprochen worden, dass nicht nur der Verkehr besser ablaufen könne, sondern auch, dass die Umwelt weniger verschmutzt sei. Das konnte alles nicht ganz durchgehalten werden. Und die Pariser Bevölkerung bemerkt ja gerade, wie groß die Schwierigkeiten im täglichen Verkehr sind. Also Olympia hat gewisse Vorteile. Das bringt ein Image, das bringt Fantasie und Geschichten, aber das bringt auch tägliche Nachteile für die Bevölkerung, abgesehen davon, dass ja dann die Preise in diesen Städten sehr stark steigen.
Und die Pariserinnen und Pariser sind zum Teil zumindest schon jetzt ganz schön genervt, bevor es überhaupt losgeht, weil sie eigentlich in ihrer eigenen Stadt sich kaum noch frei bewegen können, wegen der, wenn auch sehr verständlichen, Sicherheitsvorkehrungen. Wer über Olympia spricht, spricht immer auch über Regeln und Traditionen. Und in Paris wird eine Tradition heute Abend definitiv durchbrochen. Die Eröffnungszeremonie, die Feierlichkeiten finden eben nicht wie üblich im Stadion statt, sondern mitten in Paris auf der Seine. Wer zusehen will, muss ans Ufer oder auf eine Brücke. Das wirkt doch in jedem Fall irgendwie bürgernah, oder?
Ja, das ist es schon und das ist auch so vorgesehen und ich finde auch, dass das eine sehr gute Idee ist, weil man dadurch die Spiele wirklich in die Stadt trägt und aus dem Stadion hinausträgt. Das Stadion ist ja ein in sich geschlossener Resonanzraum, das heißt, da bleibt alles im Stadion und indem man die Seine rauffährt, befährt man auch die Stadt und das finde ich wirklich ganz ausgezeichnet. Nur konnte das nicht so durchgeführt werden, wie es vorgesehen war, eben wegen der Sicherheitsvorkehrungen.
Wie viele Sportarten gibt es eigentlich diesmal bei Olympia? Ändert sich das jedes Mal so ein bisschen?
Ja, es ändert sich immer wieder. Es gibt auch heftige Diskussionen immer wieder im Hintergrund und auch im Olympischen Komitee. Und bleiben die meisten Sportarten gleich. Interessant ist, dass zum Beispiel über das Ringen debattiert wurde. Und gerade das Ringen ist ja eine Sportart, die im antiken Olympia schon gepflogen wurde. Und das stand auf dem Prüfstand des IOC. Und da hat man sich dann doch entschlossen, das Ringen im Programm zu lassen. Eine Sache hat das IOC durchgeführt, dass sie versprochen hat, und zwar sind tatsächlich ein bisschen weniger Wettbewerbe auf dem Programm, weil das Ganze ja schließlich fast aus dem Ruder zu laufen drohte.
Erfahrungsgemäß, welche Sportarten haben denn den größten Zuschauerzuspruch?
Das ist immer die Leichtathletik, das ist immer Turnen und Schwimmen, aber vor allem eben die Leichtathletik. Und es ist ja auch kein Zufall im Programm, dass die Leichtathletik immer in der zweiten Woche dann stattfindet. In der ersten Woche traditionell immer das Schwimmen. Das sind die großen Zuschauermagneten. Mittlerweile gibt es ein paar andere. Es haben ja gestern schon Spiele des Rugby, das zu sieben stattgefunden, und da war das Stade de France voll, weil die Franzosen auch gespielt haben. Also das scheint auch ein neuer Publikumsmagnet zu sein, zumindest in Frankreich, wo Rugby sehr populär ist.
Wenn wir über Leichtathletik und übers Schwimmen sprechen, im Sport wird es ja nun immer schwieriger, Bestmarken zu überbieten. Der menschliche Körper hat ärgerlicherweise so seine Grenzen, was Springen, Laufen, Schwimmen und so weiter angeht. Wird Olympia irgendwann langweilig, weil immer dieselben Ergebnisse dabei rauskommen?
Nein, langweilig wird es nie werden, weil immer Geschichten erzählt werden. Es gibt immer großartige Leistungen, es gibt immer Geschichten des Scheiterns, es gibt immer die Tränen der Freude und der Niederlage. Also das gibt's immer. Dann gibt's immer rührselige Geschichten von irgendwelchen Verbindungen dort und da, Völkerverbindungen, olympisches Dorf. Das gibt's immer wieder und da gibt's auch immer wieder schöne Bilder. Also Olympia wird den Reiz auf die Art nicht verlieren, solange die Medien Olympia so sehr in den Vordergrund rücken, und das machen wir auch gerade.
In Deutschland guckt man diesmal vielleicht ein kleines bisschen ängstlich auf den Medaillenspiegel, denn letztes Mal vor 4 Jahren sah das nicht so wahnsinnig toll aus. Was glauben Sie, wie es da dieses Jahr aussehen wird?
Ja, der Medaillenspiegel ist so eine Sache. Innerhalb des Olympischen Komitees, wenn man die Protokolle liest, wurde das ja immer wieder heftig diskutiert, denn man wollte ja völkerverbindend sein und nicht unbedingt das Nationale in den Vordergrund stellen. Der Medaillenspiegel stellt aber nun mal das Nationale in den Vordergrund. Und wie es nun für die Deutschen aussehen wird, da müsste man Kaffeesud lesen können. Ich hoffe, dass es für die deutsche Olympiamannschaft gut ausgeht und dass sie viele Medaillen macht. Allerdings hoffen, dass in Frankreich meine Enkelkinder auch, dass Frankreich viele Medaillen macht. Und die Stimmung in Frankreich ist im Moment unbestimmt. Das heißt, es wird in Frankreich sehr stark davon abhängen, wie viele Medaillen die französische Mannschaft oder Frauschaft tatsächlich machen wird.
Naja, man kann sich ja vielleicht auch einfach für Nachbarländer mitfreuen, wenn die einen guten Medaillenspiegel erzielen. Wie viel Olympia, Herr Zeiringer, werden Sie selbst sich denn zu Gemüte führen in den kommenden Wochen bis zum 11. August?
Ja, was einem gerade so zwischendurch geht. Ich habe gestern Rugby geschaut. Also dieses Rugby zu siebt ist ein großartiges Spiel. Das geht schnell hin und her und das ist faszinierend zum Anschauen. Ich werde mir zu Gemüte führen, was eben gerade möglich ist. Mit Sicherheit werde ich mir den Marathonlauf anschauen, denn das ist, glaube ich, das mythischste Element der Olympischen Spiele und knüpft am besten an das antike Olympia an.
Das ist interessant. Sie fangen ja auch mit dem Marathonlauf an. Und ich glaube, wer Olympia sagt, sagt immer automatisch auch Marathon. Aber was für eine Bedeutung hat er denn heute, 2024, tatsächlich noch für die Olympischen Spiele?
Naja, das ist wirklich das traditionellste Moment. Und wenn man sich die Geschichte der Spiele 1896 in Athen ansieht, dann merkt man schon, wie schon damals an einem Mythos gearbeitet wurde, wie wichtig das für das Veranstalterland Griechenland damals war, was sich für tragische Geschichten auch damit verbunden haben. Und das zieht sich durch die Geschichte des Olympischen Marathonlaufs. Da sind wirklich Dramen auf der Strecke geschehen, da sind wirklich großartige Geschichten erzählt worden, und das ist bis heute der Fall. Also das kann man vom Marathonlauf bis heute erwarten.
Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Klaus Zeiringer auf Radio 3 über den Mythos Olympia und die Olympischen Sommerspiele, die heute Abend in Paris eröffnet werden. Heute Abend geht's los. Und Sie können noch viel mehr über die Spiele lesen in den beiden Büchern von Klaus Zeiringer. Olympische Spiele, eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute. Das ist jeweils ein Buch mit gut 600 bzw. 450 Seiten zu den Sommerspielen und eben auch den Winterspielen. Beide erschienen im Fischer Verlag 2016-2018. Beide um die 25 Euro. Und dieses Gespräch finden Sie auch online zum Nachhören auf radio3.de.